Wir sind im Hebräerbrief Kapitel 4. Hebräer ist eigentlich gar nicht so sehr ein Brief als eine niedergeschriebene Predigt, in der der Autor verfolgte Christen ermutigt, verfolgte Christen aus dem jüdischen Hintergrund, an Jesus festzuhalten, weil er so viel besser ist als alles im alten Bund. Der alte Bund war ein rituelles System, das uns geistliche Wahrheiten illustrieren soll und die Menschen auf Jesus, den Messias, vorbereiten möchte. Jesus war sozusagen der Körper, das Alte Testament war der Schatten. Der Körper hat seine Schatten vorausgeworfen, aber Jesus ist das Echte, das Wirkliche, das Wesentliche. Und die wichtigste Person in diesem alttestamentlichen System, diesem rituellen System im Alten Testament, war der hohe Priester. Was sind Priester? Priester sind Mittler zwischen dem heiligen Gott und unheiligen Menschen. Er ist der Ich Bin, er ist die Liebe in Person, er ist die Geduld in Person, die Gnade in Person, die Barmherzigkeit in Person, die Gerechtigkeit in Person, die Wahrheit in Person, die Güte in Person, die Treue in Person. Ja, und ich bin's nicht. Mir mangelt es so oft an diesen guten Tugenden und ich versage. Und es geht nicht nur um mich jetzt als einzelne Person oder damals um den einzelnen Israeliten, meine Beziehung mit Gott oder seine Beziehung mit Gott. Wir denken in unserem westlichen Denken so sehr individualistisch. Aber es geht auch um die Beziehung des Volkes, die Gemeinschaft des Volkes mit dem heiligen Gott, also dem unheiligen Volk und dem heiligen Gott. Also Heiliges und Unheiliges, Perfektion und Nicht-Perfektion, Gott und Sünder, das geht nicht zusammen. Das ist nicht standesgemäß. Also zum Beispiel denkt an eine königliche, royale Hochzeit. Von mir aus Prince Harry und Meghan Markle. Als die geheiratet haben vor ein paar Jahren, da war die Lena gerade 4 Jahre alt oder 5 Jahre alt und sie hat das mit der Jennifer im Fernsehen angeschaut und Lena hat gesagt, ich glaube, ich wäre auch Prinzessin. Ja, aber jetzt stell dir vor, royale Hochzeit, alle sind wunderbar eingekleidet, alles ist total genau geregelt, wie alles ablaufen muss, es ist alles piekfein und dann kommst du daher. Du kommst gerade von der Feldarbeit oder von der Gartenarbeit in deiner kurzen Arbeitshose mit einem ärmellosen Unterhemd oder vielleicht sogar ohne Unterhemd. Du bist dreckig, du bist verschwitzt. Würdest du Zutritt haben zu dieser Hochzeit? Nein, eindeutig nicht. Es ist nicht standesgemäß. Und so sind wir Sünder vor dem heiligen Gott. Da muss was passieren, da braucht es Versöhnung, Sühnung der Schuld, Veränderung muss passieren, damit der Unheilige mit dem Heiligen Gemeinschaft haben kann. Und da kommen jetzt die Priester ins Spiel. Die Priester in Israel waren eine Familie, die Familie von Aaron. Die waren Teil von dem Volk, Teil von den Unheiligen. Aber sie wurden mit sehr detaillierten Ritualen und auch Opfern abgesondert von dem irdischen Volk, geweiht, gereinigt. Sie wurden ein Stück weit dem Heiligen entgegengehoben. Die haben auch straighter leben müssen als der durchschnittliche Israelit. Also die hatten strengere Regeln, die hatten Einschränkungen, wen sie heiraten durften, könnt ihr nachlesen. Sie waren auch anders eingekleidet. Und ihr Auftrag war es, das Volk vor Gott zu vertreten, die Schuld zu bekennen, um Vergebung zu bitten, zu opfern und dann für Gott zu dem Volk zu sprechen und Gottes Segen zu dem Volk zu bringen. Also ein Priester war ein Mittler, ein Vermittler. Und das war eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ihnen, der Familie von Aaron, wurde sein ganzer Stamm, die Leviten, als Helfer, als Gehilfen zur Seite gestellt. Und der wichtigste Priester war der Hohepriester. Das war zuerst Aaron und dann immer der älteste seiner Söhne. Und der war sozusagen das Volk in Person. Er war ein Stellvertreter, ein Repräsentant des Volkes vor Gott. Und es gab Aufgaben, die nur er erledigen konnte, am Versöhnungstag zum Beispiel, die Opfer, die er dargebracht hat. Es gab Orte, die nur er betreten durfte. Das Allerheiligste, da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr am Versöhnungstag reingehen. Da gab es auch nicht viel Raum, Fehler zu machen oder nachlässig zu sein. Denkt an Nadab und Abihu im Alten Testament, die fremdes Feuer vor dem Herrn dargebracht haben, haben sich nicht dran gehalten, wie es sein soll, und sie sind getoastet worden. Im Wesentlichen, Feuer ist vom Himmel gefallen und hat sie verzehrt. Das war eine ehrfurchtsvolle Sache, vor den heiligen Gott zu treten als Vertreter des sündigen Volkes. Später haben die Israeliten die Tradition entwickelt, dass sie um das Bein des Hohenpriesters ein Seil gebunden hatten, wenn der ins Allerheiligste reingegangen ist am Versöhnungstag. Und sein Gewand hatte unten so Glöckchen dran. Also sie haben gehört, wenn er sich bewegt hat. Und wenn er sich nicht mehr bewegt hat für längere Zeit, dann sind sie davon ausgegangen, dass er irgendwas falsch gemacht hat und dass er gestorben ist da vor dem Herrn. Und dann haben sie ihn mit dem Seil rausgezogen, weil sie konnten ja auch nicht reingehen. Also schon ein ziemlich krasser Job, eine ziemlich verantwortungsvolle Aufgabe. Wie gesagt, die wichtigste Person in diesem alttestamentlichen rituellen System. Und so ist es jetzt keine Überraschung, dass der Autor des Hebräerbriefs in seiner Predigt an die Christen aus hebräischem Hintergrund, wo er über die Vorzüge des neuen Bundes vor dem alten Bund spricht, dass er auch hier auf das Thema hoher Priester eingeht. Das ist eigentlich das Thema, das zentrale Thema im Hebräerbrief. Jesus, unser hoher Priester. Im Kapitel 3, Vers 1 zum Beispiel, hat er uns geschrieben: Betrachte den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesus. Betrachtet Jesus. Er ist unser hoher Priester. Er ist der einzige Autor im Neuen Testament, der Jesus als hohen Priester anspricht oder über Jesus als hohen Priester spricht. Es wäre aus alttestamentlicher Sicht eigentlich auch eine unpassende Idee eigentlich. Jesus, der Rabbi, Jesus, der Prophet, ja, okay, aber Jesus als Priester oder Hohepriester? Nee, nicht wirklich. Jesus war nicht aus dem richtigen Stamm, er war nicht aus dem priesterlichen Stamm, er war kein Levit, er war auch nicht aus der richtigen Familie, aus der Familie Aarons. Und Jesus hat alles andere als eine rituelle Beziehung mit Gott gelebt. Er hat sehr frei in der Liebe zu seinem Vater gelebt und er hat dagegen gewettert eigentlich, gegen diese Gesetzlichkeit. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, jemand, der am Kreuz stirbt, der wurde als Verfluchter gesehen eigentlich. Also nicht der erste Gedanke eines Israeliten, an Jesus als hoher Priester zu denken. Aber der Autor des Hebräerbriefs wird uns zeigen, dass Jesus unser großer hoher Priester ist. Und er zeigt uns das aus den alttestamentlichen Schriften. Also nicht uns, sondern zuerst den hebräischen Christen, Christen aus hebräischem Hintergrund. Für die war das natürlich noch viel wesentlicher. Literarisch gesehen ist der Hebräerbrief ein Meisterwerk. Er ist symmetrisch aufgebaut, so ähnlich wie die Psalmen, manche Psalmen, viele Psalmen auch. Wir könnten sagen, es ist eine Predigt in 5 Abschnitten. Und die sind alle nach der gleichen Struktur aufgebaut. Es beginnt immer mit einer allgemeinen Aussage, die dann später näher erläutert wird. Das ist so typisch für das hebräische Denken, für hebräische Literatur. Denkt an den Schöpfungsbericht. Zuerst die allgemeine Aussage, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dann wird es in den Schöpfungsberichten, die wir danach haben, noch weiter ausgeführt. Einzelne Details aus unterschiedlicher Perspektive. Das ist typisch für das hebräische Denken. Jesus wurde als Hoherpriester im Kapitel 2, im Vers 18 eingeführt. Zuvor hat er gesagt, Jesus hat einen vorzüglicheren Namen. Er ist die Offenbarung Gottes in Person. Er ist größer als die Engel, als Gott. Und dann im Vers 16 ist so ein Überleitungsvers. Da steht, er, also Gott, nimmt sich nicht der Engel an, sondern den Nachkommen Abrahams. Und dann Vers 17 und 18, daher musste er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer Hoherpriester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Also ein radikales neues Konzept hier. Wir haben hier keinen hohen Priester, der aus der Mitte der sündigen Menschen irgendwie rituell hochgehoben wird, Gott entgegen, dass er irgendwie vermitteln kann für eine Zeit lang, sondern nein, wir haben Gott selbst, der Mensch geworden ist, um sich mit uns sündigen Menschen zu identifizieren. Das ist revolutionär. Und wir lesen hier, er ist ein barmherziger und ein treuer hoher Priester. Was für eine wunderbare Kombination. Barmherzig und treu. Und zuerst entwickelt der Autor immer den letzten Gedanken, den er hier bei der allgemeinen Einführung ausführt. Also zuerst hat er über Treue gesprochen. Jesu Treue, Jesu Vertrauenswürdigkeit. Er hat die Treue von Jesus mit der Treue von Mose verglichen. Und hat uns natürlich gezeigt, dass Jesus größer ist als Mose. Und in Vers 7 hat er dann gesagt, deshalb, weil er uns treu ist, wollen wir ihm treu sein. Also er ermahnt uns zu glauben, an Jesus festzuhalten und dann streut er einen Warnungsabschnitt ein. Das macht er bei allen 5 Punkten in seiner Predigt so. Und dann greift er den ersten Gedanken aus Kapitel 2, Vers 18. Er ist ein barmherziger Hohepriester. Und das bringt uns zu Kapitel 4, Vers 15. Aber lesen wir zuerst nochmal Kapitel 3, Vers 1 und achtet auf die Wortwahl. Das ist parallel in der Wortwahl hier. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Und in Vers 14 wird die Klammer geschlossen. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, also nicht nur durch ein irdisches Allerheiligstes, sondern er ist in dem Himmel, er ist schon da, wo wir einmal sein werden, er ist auferstanden, er ist aufgefahren, er sitzt auf dem Thron zu Rechten des Vaters, auf dem Thron über dieses Universum, er herrscht als König. Da wir nun einen großen Hohenpriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Warum? Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem, in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit oder mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Zwei Gedanken. Erster, er ist treu, und der zweite Gedanke hier, der Hohepriester ist barmherzig. Er ist gnädig. Er hat Mitleid. Barmherzigkeit bedeutet, du bekommst nicht eine Strafe, die du verdient hast. Gnade geht noch einen Schritt weiter. Gnade bedeutet, du bekommst ein Geschenk, das du nicht verdient hast. Und so ist unser Gott. So ist Jesus. Er ist barmherzig, er ist gnädig, er hat Mitleid. So ist Jesus. So ist Jesus heute immer noch zu dir und zu mir. Er ist barmherzig. Er ist gnädig, er ist geduldig, er ist mitleidig. Er ist nicht irgendwie ein Polizist, der im Himmel sitzt und schaut, ob irgendjemand einen Fehler macht und nur darauf wartet, dass er irgendwem bestrafen kann, einen Strafzettel ausstellen kann von mir aus. Das ist ein völlig falsches Gottesbild. Und wir haben letzte Woche schon diesen Vers angesprochen, den Vers 15 im Kapitel 4, als wir über den Frieden und die Ruhe gesprochen haben, die wir in Jesus haben. Unsere Beziehung mit Gott ist nicht von unseren Werken abhängig, von dem, was wir getan haben oder nicht getan haben oder tun oder nicht tun, sondern unsere Beziehung mit Gott ist sicher, weil sie von Jesus allein abhängig ist und dem, was er schon für uns getan hat. Wir ruhen von unseren Werken, von unserem Hinarbeiten wollen zu Gott, uns irgendwas verdienen zu wollen von ihm. Wir ruhen in Jesus, wir sind sicher in ihm. Wir haben die Beziehung schon. Unsere Beziehung mit Gott ist sicher, wir sind angenommen, wir sind versöhnt, wir sind gesegnet, nicht wegen uns, sondern wegen Jesus allein. Nur weil wir ihm vertrauen. Und das bringt so eine Freiheit. Das bringt so einen Frieden in unsere Beziehung mit Gott. Es befreit uns von unserer Religiosität und von aller Gesetzlichkeit. Wir dürfen aus der Gnade leben. Wir dürfen aus der Vergebung leben. Der alte Bund war 6 Tage arbeiten und am 7. Tag ruhen. Wir im neuen Bund, wir leben aus der Ruhe. Wir sind versöhnt, wir sind angenommen, wir haben Frieden mit Gott, wir sind gesegnet in Jesus. Jesus ist unser Sabbat, und aus dieser sicheren Beziehung mit Gott heraus leben wir. Aus Jesus heraus, mit Jesus heraus leben wir und ja, gehen an unsere guten Werke, die wir für den Vater tun können, mit dem wir ihm verherrlichen wollen. Aber es beginnt mit Ruhe aus der Beziehung heraus, nicht mit einem Hinarbeiten zu ihm. Und das ist so wunderbar. Und das ist ein Aspekt von Gnade, also eine versöhnte Beziehung mit Gott, Errettung, Segen von Gott. Ein anderer Aspekt ist Gnade für unser tägliches Leben, dass wir Kraft, Barmherzigkeit, Hilfe in unseren Kämpfen, in unseren Anfechtungen, in unseren Versuchungen bekommen. Diese Welt ist leider kein heiler Ort mehr, so wie es Gott ursprünglich geschaffen hat. Es gibt hier Sünde, es gibt hier Leid, es gibt Krankheit, es gibt Stress, Beziehungsstress, finanzieller Stress, Stress im Beruf und so weiter. Da stecken wir Menschen alle drin, die Christen und die Nichtchristen. Der Unterschied ist, dass wir nicht allein sind. Was bereitet dir gerade Not? In was für einen Kampf steckst du jetzt gerade drin? Womit kämpfst du gerade? Hebe deine Augen auf zu deinem Hohepriester Jesu. Bring ihn in diese Situation. Die gute Nachricht ist, wir müssen da nicht alleine durchgehen. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Wir müssen es nicht allein bewältigen, jetzt irgendwie so aus eigener Kraft wuppen. Nein, wir haben einen hohen Priester. Er ist da für uns. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung dieses Zeitalters. Wir haben einen hohen Priester, der sich um uns kümmert. Ich liebe 1. Petrus 5, wo es heißt, sorgt euch nicht, denn er ist besorgt für euch. Wie ein Papa für seine Kinder. Er ist besorgt um uns. Er ist da, er ist besorgt. Und hier lernen wir in unserem Vers, er hat Mitleid mit uns. Er fühlt mit uns. Was für einen wunderbaren hohen Priester wir haben. Er ist Gott. Er ist allmächtig. Er sitzt auf dem Thron. Aber er kennt unsere Erfahrung, unsere menschliche, irdische Erfahrung. Und zwar nicht nur abstrakt, intellektuell, weil er Gott ist, der allwissend ist. Nicht nur theoretisch, nein, er ist Gott, der Mensch geworden ist, der unsere Lebenserfahrung geteilt hat, der unsere Erfahrung kennt, aus eigener Erfahrung. Er kennt meine Schwäche. Er kennt uns. Er weiß. Er versteht. Selbst wenn dich kein Mensch versteht, er versteht. Er kennt Schmerz. Er kennt Ablehnung. Er kennt Müdigkeit. Denk dran, er ist im Boot eingeschlafen, mitten im Sturm. Er kennt Verrat. Er kennt Enttäuschung. Er weiß, wie es ist, einen Elternteil zu verlieren. Er kennt Einsamkeit, er kennt Angst, er kennt Anfechtung, er kennt Depression. Wir lesen im Garten Gethsemane, er war betrübt bis zum Tod. Denkt an diesen Kampf im Garten. Ja, er kennt sogar den Tod. Und er kennt sogar Versuchung. Wir haben hier gelesen, in allem ist er in gleicher Weise versucht worden wie wir, doch ohne Sünde. Und das heißt jetzt nicht, dass er jede einzelne Versuchung erlebt hat, alle, die auch wir erleben. Er hat sicher keine Versuchung gehabt, Pornografie zu sehen im Internet oder im Fernsehen. Aber er war ein Mann mit ganz natürlichen Trieben und Sehnsüchten und Empfindungen wie wir. Und es gab damals genauso schöne Frauen wie heute und es gab genauso verdorbene Frauen wie heute und Männer, die Frauen ausgenutzt haben und sie missbraucht haben. Also hatte Jesus da Versuchung zur Lust verführt? Ja, ziemlich sicher. Er wurde versucht in allen geistlichen Kategorien, so wie wir. Im 1. Johannesbrief Kapitel 2 schreibt uns der Apostel Johannes, alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens. Das sind die Versuchungen, die in der Welt sind. Und das sehen wir schon ganz am Anfang bei Eva im Garten. Die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihren Mann bei ihr und er aß. Da haben wir es auch schon alles. Die Lust des Fleisches, also unsere körperlichen Bedürfnisse, die gut sind, die von Gott geschaffen sind. Ja, unser Sexualtrieb ist wunderbar, hat einen wunderbaren Zweck, ist nichts Unheiliges dran. Zu essen ist nicht unheilig. Völlerei wird dann unheilig oder meinen Sexualtrieb außerhalb von Gottes Rahmen der Ehe zu befriedigen. Also Lust des Fleisches, die körperlichen Bedürfnisse auf unrechte Art und Weise zu befriedigen. Die Lust der Augen, optische Reize, das, was wir sehen, was uns zu Habsucht verführt. Ah, hier das neue Auto vom Nachbarn, das will ich haben oder was immer es ist. Lust der Augen. Und dann haben wir den Hochmut des Lebens. Stolz. Ihr werdet sein wie Gott, hat der Teufel der Eva gesagt. Hochmut des Lebens. Ich möchte Ruhm, ich möchte Ehre, ich möchte in letzter Konsequenz mein eigener Gott sein. Ich möchte sein wie Gott. Und Jesus kannte alle diese Versuchungen. Jesus wurde verführt in der Wüste vom Teufel, 40 Tage lang nichts gegessen. Dann ist der Satan zu ihm gekommen, der Widersacher, und hat gesagt, befiehl doch diesen Steinen, dass sie Brot werden. Hilf dir selbst. Lust des Fleisches. Und hat ihm alle Reiche dieser Welt gezeigt. Hey, schau, wie wunderbar, und ich gebe dir das alles, ohne dass du ans Kreuz gehen musst. Lust der Augen. Schau, hier. Und Hochmut des Lebens, Stolz. Hey, mach diese abgefahrene Messias-Flugshow von der Zinne des Tempels runter, und die Engel werden dich auffangen und alle werden dir zujubeln und alle werden dich bestaunen und dich rühmen. Zeig ihnen, wer du bist. Und Jesus hat dreimal geantwortet, nein, sondern es geht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, allein ehren und so weiter. Also Jesus, nicht in jedem Detail, er hat wahrscheinlich nie einen Porno gesehen, aber er kennt die Lust des Fleisches. Er weiß, wie sich die verschiedensten Versuchungen anfühlen. Und Versuchungen können verschiedene Arten und Weisen annehmen. Ich glaube, dass jeder Einzelne von uns potenziell zu jeder Sünde fähig ist. Da müssen wir demütig bleiben. Wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle, heißt im Neuen Testament. Potenziell sind wir zu allem fähig. Aber jeder hat so seine eigenen Schwächen, seine eigenen besonderen Schwächen. Der eine mehr in dem Bereich, der andere mehr in dem Bereich. Also auch wir sind dann absolut gleich. Vielleicht gibt es Versuchungen, die du nie gehabt hattest, die ich habe. Und vielleicht hast du welche, was für mich nie eine Versuchung war. Aber wir alle wissen, wie sich Versuchung anfühlt. Und Jesus weiß es auch. Jesus kennt auch alle Versuchungen und alle Sünde in einem gewissen Sinn, nämlich in dem Sinn, dass alle unsere Schuld, ganze Lebensschuld von allen Menschen, die je gelebt haben, dass sie auf Jesus gelegt wurde am Kreuz. Also all unsere Jauche wurde über Jesus ausgegossen. Die Schuld der Mörder, der Vergewaltiger, der Kindesmisshandler und aller Habsucht, aller Stolz, aller Egoismus. Er hat die Schuld aller erlebt. Und er hat die Strafe für alle Schuld, das Gericht für alle Schuld getragen. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet haben muss. Das Einzige, was Jesus nicht kannte, ist Sünde. Er hat nie nachgegeben. Aber er kann Mitleid haben mit uns, er kann mitfühlen mit dir und mit mir, weil er dieselben Kämpfe kennt. Und deswegen kann er so barmherzig sein. Wir kennen die ganzen Kämpfe auch und wir können oft so unbarmherzig sein mit anderen. Und es ist traurig. Manchmal trifft man die unbarmherzigsten Menschen in der Gemeinde. Das ist irgendwie komisch. Passt überhaupt nicht zu Jesus. Na, wir verurteilen andere so schnell und so oberflächlich. Warum? Weil zum Teil auch, weil wir so ahnungslos sind, so ignorant sind. Wir kennen das Trauma nicht, was der andere erlebt hat, vielleicht den Missbrauch als Kind oder die Ängste, die Verluste, die Verlustängste, die Verletzungen. Wir wissen nicht, warum ein Mensch so ist, wie er ist, und wir sehen dann nur irgendwann eine äußere Manifestation, die nicht schön aussieht, die Sünde ist, und wir hauen drauf. Aber Jesus sieht viel mehr. Jesus weiß alles. Er kennt dein ganzes Leben von Geburt an vorher schon. Er kennt deine Verletzungen als Kind, deine Einsamkeit vielleicht, deine Traumata. Und er hat Barmherzigkeit. In Vers 13 haben wir gelesen, alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Kapitel 3, Vers 13. Er weiß, er versteht, er hat Mitleid, er weint mit dir. Und ich glaube, wir können von ihm lernen. Einfach, dass wir auch öfter mal länger zuhören und mitweinen, bevor wir draufhauen auf einen anderen Menschen. Na, hat Jesus nicht irgendwas gesagt von einem Splitter, den wir zuerst aus unserem Auge ziehen sollen, bevor wir an den Balken in dem Auge eines anderen gehen? Und das heißt jetzt andersrum, nicht, wenn du verletzt worden bist und weil Jesus dich versteht, deswegen ist jetzt alles okay, was du tust und was du sagst und was du denkst. Nee, überhaupt nicht. Du musst nicht so bleiben, wie du bist. Aber was sagt uns dieser Text? Wir haben einen hohen Priester, der Mitleid mit uns hat. Und als Anwendung davon im Vers 16, lasst uns nun mit Freimütigkeit, mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade. Sein Thron ist ein Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also wenn wir eine Not haben, wenn wir Hilfe brauchen, dann dürfen wir zu ihm laufen. Eigentlich müssen wir nicht mehr sündigen. Wir können, wenn wir wirklich wollen, aber wir müssen nicht mehr, wenn wir Jesus haben. Und das ist der Unterschied zwischen einem Menschen, der den Heiligen Geist in sich hat, weil er sich Jesus anvertraut hat, und einem Menschen, der den Geist nicht hat. Ohne ihn, ohne Jesus, ohne den dreieinigen Gott, der durch den Geist in unserem Herzen lebt, mit dem wir Gemeinschaft haben, konnten wir nicht anders. Wir konnten nicht sündigen. Und so lebt die Welt. Nach dem, wonach sie sich fühlen, nach dem, was sie gerade drängt, worauf sie gerade Lust haben. Sie haben nicht die Kraft, Nein zu sagen. Und wir lernen das, wir haben sie eigentlich, die Kraft und die Autorität, Nein zu sagen. Wir haben den allmächtigen Gott, der in unserem Herzen wohnt und der unser Beistand ist. Wir haben ein neues Leben, wir haben ein neues Lebensprinzip. Der Heilige Geist, der in uns wohnt, ist die mächtigste Person im Universum. Und wir sind verbunden mit ihm. Und deswegen können wir wirklich Nein sagen zur Versuchung und wir müssen nicht mehr nachgeben. Wir können in unserer Not zu seinem Gnadenthron laufen, damit wir Hilfe empfangen. Gnade empfangen, unverdiente Gunst, übernatürliche Kraft für uns. Im 1. Korinther 10 heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Der Grund, warum wir sündigen, ist, weil wir in der Versuchung nicht auf ihn schauen und nicht zu ihm ausschreien und nicht zu seinem Gnadenthron laufen, um Hilfe und uns ihm anzuvertrauen und uns ihm hinzugeben. Entweder weil wir es irgendwie aus eigener Kraft schaffen wollen oder weil wir sündigen wollen und ihn deshalb ignorieren, weil wir rebellische Herzen haben. Und ich glaube, da betrügen wir uns auch oft selbst. Wenn wir sagen, oh, ich kann ihr nicht vergeben oder ihm nicht vergeben. Ja, ersetzt das, ich kann nicht, mit ich will nicht, dann kommt das oft der Wahrheit näher. Ich will nicht. Ich habe keinen Bock drauf. Ich hasse ihn. ist mir egal, ich will ihn nicht so behandeln, als hätte er es nicht getan, als hätte er mich nicht verletzt, als hätte er mich nicht mir kein Unrecht angetan. Ich will nicht. Es kommt oft der Wahrheit viel näher, als zu sagen, oh, ich kann nicht. Na, wenn du zu ihm laufst, zu seinem Thron der Gnade, dann kannst du ihm gehorsam sein. Dann kannst du seinen Weg, sein Wort erfüllen, weil er es selbst durch dich und in dir tun möchte. Nicht aus eigener Kraft, aus seiner Kraft. Als Beispiel die Erfahrung von Corrie ten Boom. Corries Familie hat in Amsterdam gelebt, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, Nazi-Herrschaft, und sie waren Christen. Sie haben Juden versteckt. Ein Nachbar hat sie verraten. Ganze Familie ist ins KZ gekommen. Alle sind umgekommen, außer die Corrie. Und Corrie hatte dann nach dem Krieg einen Dienst, in dem sie durch die Welt gereist ist und über Gottes Vergebung gesprochen hat. Und bei einer so einer Veranstaltung, einer Konferenz, wo sie gesprochen hat, ist ein Mann nachher auf sie zugekommen, der ihr bekannt vorkam. Und es war ein Wärter in dem KZ, wo sie war. Und der war sogar am Tod ihrer Schwester beteiligt. Und Corrie beschreibt, dass dieser ganze Hass und diese ganze Kälte und all dieses, können wir uns ja gar nicht vorstellen, dieses furchtbare Leid, was diese Frau durch diesen Mann erlitten hat, wie das alles wieder hochgekommen ist. Und dieser Mann sagt zu ihr, Corrie, ich bin jetzt ein Bruder im Herrn. Ich habe zu Jesus gefunden, ich habe mich bekehrt, Corrie, kannst du mir vergeben? Und er streckt ihr die Hand hin und Corrie sagt, alles in ihr hat sich gesträubt dagegen, ihm zu vergeben. Und sie hat das getan, was wir hier gelesen haben. Sie ist zum Thron der Gnade gelaufen, hat um Hilfe gebeten und im Glauben hat sie diesen Gehorsamschritt getan und hat seine Hand ergriffen und ihm gesagt, ich vergebe dir. Und sie beschreibt, wie in diesem Moment, als sie diese Hand ergriffen hat, wie die Liebe Gottes in ihr Herz geströmt ist für diesen Mann, der sie so, so schlecht behandelt hat und so viel Unrecht angetan hat. Und sie konnte ihn von ganzem Herzen lieben. Nicht aus eigener Kraft, sondern Jesus hat es durch sie getan. Das bedeutet es, im Glauben zu leben. Werden wir jemals völlig sündenlos werden hier in dieser Welt? Nein. Kein Mensch ist perfekt. Aber hoffentlich wachsen wir immer und immer mehr, je mehr wir Gemeinschaft haben mit Jesus und werden ihm ähnlicher. Wie gesagt, wir müssen nicht mehr sündigen. Wir dürfen frei werden und das ist wunderbar. Und Gott hat Gnade für uns jeden Tag neu. Seine Barmherzigkeit ist neu jeden Morgen. Jeden Tag neu hat er ein Paket Gnade, Kraft für diesen Tag, für die Herausforderung dieses Tages. Alles, was wir brauchen für deine Not, für deine Krankheit, für dein Leid, für jede Herausforderung. Wer von euch kann ein christliches Leben leben? Niemand. Nur Christus kann ein christliches Leben leben. Und das hat er getan vor 2000 Jahren in seinem irdischen Leib. Und heute sind wir sein Leib. Heute möchte er sein Auferstehungsleben durch uns leben. Wenn wir es zulassen. Und Vertrauen und Hingabe. Das ist der Schlüssel. Vertrauen und Hingabe. Vertrauen und Gehorsam. Wie Conny gesagt hat, ja, ich mache es im Vertrauen. Trust and obey, there is no other way, heißt es im Englischen. Beste Beispiel in der Bibel ist Maria. Das passt wunderbar in diese Adventszeit. Der Engel ist zu Maria, der Mutter von Jesus, gekommen und hat gesagt: Maria, die Kraft des Herrn wird dich überschatten und du wirst einen Sohn gebären. Und Maria, ja, konnte sie ein Kind bekommen ohne fremde Hilfe? Aus sich allein? Nein, völlig unmöglich. Und sie sagt: Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann habe? Und der Engel sagt: Ja, die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Und Maria hat gesagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Also sie konnte kein Kind bekommen aus sich selbst, völlig unmöglich. Das war Gottes Werk. Aber sie hat sich Gott hingegeben und hat gesagt: Mir geschehe nach deinem Wort. Dein Wille geschehe in mir und durch mich. Dieses Anvertrauen, diese Hingabe. Und dann kann Gott wirken. Corey ist ein modernes Beispiel. Oder Joni Erickson, die in ihrem täglichen Leid zu Jesus läuft und diese Erfahrung macht, wie er sie stärkt. Oder du, Marianne, auch so ein Zeugnis für Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Hilfe in herausfordernden Situationen. Auch dafür hat Gott Gnade. Also welche Rolle spielt Gottes Gnade in deinem Leben? Ist das eine Kategorie in deinem Denken? Rechnest du mit Gottes Gnade? Rechnest du mit Gottes Hilfe? Lebst du aus Gottes Vertrauen? Oder beschränkst du dich in deinem Denken auf das, was du tun kannst oder nicht tun kannst oder was du leisten kannst? Lebst du so begrenzt in deiner eigenen Kraft, dann lebst du weit unter deinem Potenzial. In der Apostelgeschichte 13, da sind wir in Antiochia, da sprachen Paulus und Barnabas zu ihnen und redeten ihnen zu, beharrlich bei der Gnade Gottes zu bleiben, dran zu bleiben an ihm, dran zu bleiben an seiner Gnade für dich jeden Tag. 2. Timotheus Kapitel 2, da schreibt Paulus seinem Glaubenssohn Timotheus: Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Sei stark. Lass Gottes Gnade deine Stärke sein, nicht deine eigene Leistung, nicht deine eigene Kraft. Wir haben einen willigen, hilfsbereiten hohen Priester. Und Joni Erickson beschreibt diese Frau, die so behindert ist, an Rollstuhl gefesselt ist, chronische Schmerzen hat, Krebs durchgemacht hat. Sie schreibt drüber, wie sie jeden Morgen aufwacht mit Schmerzen und zu Jesus sagt: Ich kann das nicht, ich kann das nicht einen weiteren Tag. Und zu ihm ausschreit um Hilfe. Und im Glauben in den Tag hineingeht und diese Prozeduren, die sie durchmachen muss. Und sie erlebt seit 60 Jahren oder so, wie Gott sie jeden Tag stärkt. Jeden Tag das Paket Gnade für diesen Tag. Jesus hat gesagt: Sorgt euch nicht um morgen, der morgige Tag hat Sorge genug. Für heute hat er Gnade für dich und Barmherzigkeit und Kraft. Wir haben einen willigen, hilfsbereiten hohen Priester. Also lasst uns mit Freimut zu ihm laufen. Und er entwickelt jetzt diesen Gedanken weiter über den hohen Priester. Also erstens wird er uns Parallelen zeigen zu menschlichen hohen Priestern. Und dann zweitens wird er aber immer zeigen, wie Jesus besser und größer ist als der menschliche hohe Priester. Genauso wie er es vorher bei Mose getan hat. Lass uns im Kapitel 5 bei Vers 1 weiterlesen. Denn jeder aus Menschen genommene hohe Priester wird für Menschen eingesetzt im Blick auf das Verhältnis zu Gott, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer für Sünden darzubringen. Das haben wir schon besprochen. Wobei er Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit behaftet ist. Ja, der hohe Priester konnte Nachsicht haben, weil er selber schwach war. Denkt an Aaron, den ersten hohen Priester. Mose war 40 Tage lang oben auf dem Berg, hat die Tora, Gottes Gebote, Gottes Bund, Gottes Gesetz empfangen. Das Volk ist unruhig geworden. Oh, wir wissen nicht, ob der Mose zurückkommt, und haben zu Aaron gesagt, wir wollen auch so einen sichtbaren, anfassbaren Gott haben. Mach uns ein Gottesbild. Und Aaron hat gesagt, okay, bringt mir euren Schmuck und euer Gold. Und dann hat er ein goldenes Kalb, ein goldenes Stierbild draus gegossen. Und Mose kommt vom Berg runter, sieht, was passiert ist, zerschmettert die 10 Gebote und sagt, hey Aaron, was hast du getan? Mit anderen Worten. Und Aaron, die lächerlichste Ausrede in der ganzen Bibel vielleicht, so, ja, auf das Volk geschoben, ja, Mose, das Volk, und ich kann es gar nicht wirklich erklären, das verrückteste Ding, die haben mir das Gold hier genommen und ins Feuer geworfen, und ja, irgendwie ist da dieses Stierbild hervorgegangen, so lächerlich, wie unsere Ausreden manchmal sind. Aber Aaron wusste, er war schwach. Er konnte Mitleid haben. Und wie wunderbar ist es, dass Jesus, obwohl er nie der Versuchung nachgegeben hat, obwohl er nie gesündigt hat, obwohl er immer stark war in Versuchung, dass er trotzdem Mitleid haben kann mit uns und dass er unheimlich barmherzig und gnädig und geduldig mit uns ist. Ist das nicht wunderbar? Ich wünschte, ich wäre so. Ich wünschte, ich wäre so geduldig und barmherzig wie er mit meinen Kindern zum Beispiel. Unter uns gesagt, ich war schlimmer als meine Kinder in ihrem Alter. Sollte eigentlich mitfühlen können. Aber Jesus ist so viel geduldiger als ich. Und so viel gnädiger, so viel liebevoller, so viel barmherziger. Und das ist parallel hier aber, weil Jesus nicht nur Gott ist, sondern auch Mensch ist, auch Mensch war, kann er mit uns fühlen. Und dann zweitens im Vers 3, und um ihretwillen muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst der Sünden wegen opfern. Also der menschliche Hohepriester hatte genauso wenig direkten Zugang zu Gott wie das Volk auch. Er war genauso ein Sünder. Und er musste genauso zuerst für seine eigene Schuld ein Opfer bringen. Dieses Bild, das Jesus oder Gott den Menschen für Jahrhunderte eingehämmert hat, seinem Volk. Wenn sie zum Heiligtum oder zum Tempel gekommen sind, dass sie ein perfektes Lamm nehmen mussten, einen perfekten Unschuldigen. Und dann wurde die Schuld bekannt, sozusagen auf dieses Tier gelegt, und es musste sterben. Der Unschuldige nimmt den Platz des Schuldigen ein und erlebt das Gericht, damit der Schuldige Gemeinschaft haben kann mit Gott. So hat Gott sein Volk vorbereitet über Jahrhunderte, bis Johannes der Täufer auf Jesus gezeigt hat und gesagt hat, seht, dieser ist das Lamm Gottes, der die Sünden der Welt wegnimmt. Und Jesus ist eindeutig besser als hoher Priester, als ein menschlicher hoher Priester, weil er war der einzig Sündenlose. Er hat gesagt, ich tue allezeit den Willen des Vaters. Der Vater selbst hat gesagt bei der Taufe von Jesus, die Stimme des Vaters vom Himmel, seht, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Jesus, unser Hohepriester, ist ununterbrochen allezeit in der Gegenwart des Vaters. Er tritt immer für uns ein. Das ist, was er jetzt gerade tut. Er tritt für dich und für mich ein. Und da ist Jesus größer als Aaron oder ein menschlicher Hohepriester. ja, die konnten so mal kurz in die Gegenwart Gottes gehen, nachdem sie geopfert haben, bis sie wieder gesündigt haben und dann mussten sie das nächste Opfer bringen und so weiter und so fort. Jesus lebt in der Gegenwart des Vaters. Er ist unser Beistand alle Zeit. So viel besser, so viel größer. Drittens, Vers 4. Und niemand nimmt sich selbst die Ehre, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. Also Hohepriester konnte nicht jeder werden. Hohepriester wurde nicht von Menschen eingesetzt, sondern letztendlich von Gott. Und das ist wieder parallel hier. Vers 5, so hat auch der Christus sich nicht selbst verherrlicht, um Hohepriester zu werden, sondern der, welcher zu ihm gesagt hat, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Spricht von der Auferstehung Jesu, haben wir schon besprochen. Und als auferstandener Hohepriester ist er natürlich wieder viel größer als ein rein irdischer Hohepriester. Vers 6, wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Zitiert hier Psalm 110. Und das beantwortet jetzt diese wichtige Frage, die die Hebräer gehabt haben, wie kann Jesus ein Hohepriester sein? In der Tora, im alttestamentlichen Gesetz, musste der Priester ein Levit sein und ein Nachkomme von Aaron. Jesus war kein Levit. Jesus war aus dem Stamme Juda. War ein Stamm, aus dem Könige gekommen sind. David und seine Nachkommen. Aber keine Priester. Und der Autor sagt uns hier, ja, aber Jesus war ein Priester einer ganz anderen Kategorie, nämlich nach der Ordnung Melchisedeks, dieser mysteriösen Person im Alten Testament. Und manche glauben, dass es tatsächlich Jesus war, eine Erscheinung von Jesus im Alten Testament. Auf jeden Fall war Melchisedek ein Bild für Jesus. Im Kapitel 7, Vers 3 heißt es, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, was total außergewöhnlich war in Israel, denen war das total wichtig, hat er weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens, er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für immer. Ja, und das ist doch auch ein Vorteil, oder? Priester für immer. Und hier führt der Autor Melchisedek zum ersten Mal ein. Und er sagt im Vers 11, später darüber haben wir viel zu sagen und das wird er auch tun, nämlich bis ins Kapitel 10 hinein. Wir finden Melchisedek im 1. Mose Kapitel 14, der König von Salem, Jerusalem, König des Friedens, König der Gerechtigkeit. Und Abraham, nachdem er seinen Neffen Lot befreit hat und die Könige, die mit ihm gefangen weggeführt wurden, hat Abraham dem Melchisedek dem zehnten Teil, den zehnten, gegeben. So wie später das Volk Israel dem Aaron und seiner Familie. Und Melchisedek hat Abraham gesegnet. Und es segnet immer der Höhere den Geringeren. Das war ganz klar den Hebräern. Und Aaron war ein Nachkomme von Abraham. Und im jüdischen Denken ist auch immer der Vater größer als die Nachkommen. Aaron war sozusagen in Abraham, als dieser dem Melchisedek den Zehnten gegeben hat. Und also ist Melchisedek größer als Aaron. Das war den Juden völlig klar, wenn er das hier schreibt. Und dann 1000 Jahre später, im Psalm 110, ein messianischer Psalm, da wird der Messias, ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks genannt. Da wird das gesagt, der Messias wird ein Priester sein nach der Ordnung Melchisedeks. Und der Schreiber des Hebräerbriefs sagt uns, Jesus ist der Messias. Er spricht von Jesus. Das sind eigentlich so die drei Stellen, wo Melchisedek überhaupt vorkommt in der Bibel. Aber ganz wichtig für die Hebräer, es gibt ein alttestamentliches, biblisches Beispiel für einen Priester, der kein Levit ist und der sogar König und Priester ist. Da ist auch eine Parallele zu Jesus. Jesus ist ein Priester dieser Art. Und ich will heute gar nicht weiter auf Melchisedek eingehen, denn im Kapitel 7 wird der Autor sich da ganz ausführlich noch drüber auslassen über ihn. Wir lesen weiter im Vers 7. Der hat in den Tagen seines Fleisches, also seines irdischen Lebens auf der Erde, sowohl Bitten als auch Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod retten kann, und ist um seiner Gottesfurcht willen erhört worden. Denkt an den Garten Gethsemane. Vers 8, und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Also so war sein Leiden gleichzeitig eine Gebetserhörung. Jesus hat im Prinzip gebetet im Garten Gethsemane, Vater, wenn es keinen anderen Weg gibt, um die Menschen zu erlösen, dann gib mir das Kreuz. Wenn Versöhnung mit dir nicht anders möglich ist, dann gib mir das Kreuz. Es war eine Gebetserhörung, aber auch ein schmerzhafter Akt des Gehorsams. Als Jesus nur Gott im Himmel war, da waren alle ihm gehorsam. Aber als Mensch gewordener Sohn lernte er Gehorsam kennen. Und er lernte in einer echten menschlichen Erfahrung die Kosten des Gehorsams kennen. Auch das kannte Jesus auch persönlicher Erfahrung. Die Kosten der Hingabe bis zum Äußersten. Und vollendet oder vollkommen gemacht ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden, von Gott begrüßt als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ist auch wieder besser, oder? Ewiges Heil, nicht nur mal kurz die Sünden bedeckt für kurze Zeit. Ewiges Heil für immer. Ewiges Heil, ewige Veränderung in der Beziehung mit Gott. Ewig versöhnt, ewig adoptiert, ewig gesegnet. Nicht nur für eine kurze Zeit wiederhergestellt bis zur nächsten Sünde und dann brauchst du wieder ein Opfer oder wie Israel Jahr für Jahr den Versöhnungstag gefeiert hat. Es war immer wieder nötig. Jesus ist der perfekte Hohepriester. Er hat es ein für alle Mal geregelt für uns mit unserer Schuld. Seine Erlösung aus Gnade ist hundertfach, tausendfach besser als das, was Religion dir beten kann. Wir lesen hier, ist allen, die ihm gehorchen, das heißt, die an ihn glauben, der Urheber ewigen Heils geworden. Die wichtigste Frage für dich persönlich ist, glaubst du ihm? Ist Jesus dein hoher Priester? Ist er dein Mittler zu Gott? Hast du dich ihm hingegeben? Hast du dich ihm anvertraut? Es gibt keinen besseren, es gibt keinen liebevolleren, es gibt keinen barmherzigeren und verständnisvolleren als ihn. Und was ist die Anwendung nochmal? Lass uns mit Freimut, lass uns mit Zuversicht hinlaufen zu seinem Thron der Gnade. Also lass uns nicht unseren Glauben bekennen und dann im Alltag wie Atheisten leben, sondern nein, lass uns zu seinem Gnadenthron laufen. Lass uns seine Hilfe suchen, lass uns beten, lass uns ihm hingeben, lass uns ihm vertrauen, lass uns Glaubensschritte gehen im Vertrauen auf ihn, so wie Corrie ten Boom das getan hat. Er ist ein wunderbarer, wunderbarer, großer, barmherziger, Hohepriester. Lieber Herr Jesus, danke, dass du so bist, wie du bist. Und ich danke, dass du uns erinnerst, dass wir zu dir laufen dürfen. In jeder Situation. Selbst wenn wir es total vermasselt haben. Gerade dann, wenn wir es am meisten brauchen. Zu dir laufen um Vergebung, aber auch in Versuchung, bevor wir noch fallen, um Kraft, um Beistand, um Hilfe. Für jede Herausforderung in unserem täglichen Leben. Danke, dass du so bist, wie du bist, Herr. Wir lieben dich, du bist barmherzig, du bist so gut, du bist so geduldig, du bist so gnädig. Danke, dass du unser Mittler bist, für immer, für ewig. Danke, dass wir in deiner Hand durchs Leben gehen dürfen. Amen.